über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und heute ist das Thema Frühlingserwachen. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen. Der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich schon kennen. Er ist Hobbybraumeister 2019. Da hat er mit seinem Brut IPA die Konkurrenz alt aussehen lassen. Und in abgewandelter Form gibt es das Bier jetzt ja auch noch im Störtebeker Portfolio. Das ist das Pacific Ale geworden. Da wird er nachher noch ein bisschen was zu erzählen können und das ist niemand Geringeres als der Markus Kort hier aus nördlich von Hamburg, in der Nähe von Kaltenkirchen. Kommst du eigentlich her?
Das ist richtig so. Hallo Dennis, freut mich hier sein zu dürfen.
Wir haben natürlich auch schon mal was eingeschenkt und wir werden gleich auch, das ist ja hier der Podcast in das Feierabendbier in Podcastform. So, wir stoßen mal an. Und du hast natürlich auch noch gleich ein Bierchen mitgebracht. Das heißt, wir stoßen erstmal an mit einem leckeren Störtebeker Überseepilz. Eins auch meiner Lieblingsbiere, 5,2%. Ich sage immer so ein bisschen die norddeutsche Interpretation eines deutschen Pilsners. Also eine schöne Ergänzung. Wer vielleicht bisher nur das klassische Störtebeker Pilz kennt, der sollte da auch mal zuschlagen. Warum hast du jetzt, wo ich dich gefragt habe, was magst du trinken, warum hast du direkt zum Überseepilz gegriffen?
Ja, weil es genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Es ist ein norddeutsches Pilz und das mag ich dann doch lieber als so ein etwas zu glattes, langweiliges, helles oder auch ein Pilz, das mir zu mild ist. Dann lieber ein bisschen Biss, bisschen knackig. Das ist schön.
Schön. Und der Markus hat gleich noch ein Bier auch mitgebracht, was wir probieren werden. Ganz frisch abgefüllt und das ist auch ein tolles Frühlings-Sommerbier. Und wo wir gerade über Frühling sprechen, Markus, ich habe mich da ein bisschen vorbereitet. Ich muss jetzt hier mal auf meinen Spickzettel gucken, denn Frühling, was ist denn für dich Frühling? Wann geht für dich der Frühling los? Es gibt ja verschiedene Definitionen vom Frühlingsanfang.
Als Gartenbesitzer ist das bei mir relativ früh, und zwar, wenn die Krokusse blühen, würde ich sagen.
Oh, okay. Dann bist du eher beim phänologischen Frühlingsanfang. Es gibt darüber hinaus noch den astronomischen Frühling. Das ist ganz klassisch, ne, die Tag- und Nachtgleiche. Wenn die Sonne also senkrecht über dem Äquator steht, das passiert im Jahr zweimal, dementsprechend Frühlings- und Herbstanfang. Typischerweise, und viele Leute haben das immer noch so im Kopf, ist der astronomische Frühlingsanfang der 21. März. Das war er aber zuletzt, lieber Markus, 2012. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben. Das heißt, mittlerweile sind wir beim 20. März angekommen und ich habe gelesen, das wird sich ab 2048, also im Jahr 2048, sogar auch schon mal Richtung 19.3. verschieben. Das hat jetzt nichts mit Erderwärmung oder irgendwas zu tun, sondern damit, dass, ihr kennt das ja, ne, mit Schalltagen und so weiter, also eine Erdumrundung um die Sonne ist eben nicht genau 365 mal 24 Stunden lang. Das muss man immer ein bisschen ausgleichen, dadurch verschiebt sich das ein bisschen. Also aktuell offiziell der 20. März und es kann aber demnächst auch schon mal der 19. März sein. Und dann, lieber Markus, haben wir noch den meteorologischen Frühlingsanfang. Und da machen die Meteorologen ja relativ einfach. Die gucken gar nicht nach der Sonne, die gucken einfach auf den Kalender und sagen, pass auf, 1. März ist der Frühling, 1.6. ist der Sommer und so weiter und so weiter. Da hat man es also einfach nach ganzen Monaten eingeteilt. Also du hast es schon richtig gesagt, der Frühlingsanfang ist aber irgendwie auch stellvertretend mit so die Krokusse gucken raus, die Schneeglöckchen, die Vögel zwitschern und sowas. Und ihr seid ja auch bekannt für euer, man muss schon fast sagen, das wahrscheinlich beste Hobbybrau-Festival. Das nennt sich ja nicht umsonst Bier im Garten. Ihr habt ja eine Gartenfläche, das haben ja andere nicht mal als Fußballfeld.
Ja, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ja, stimmt. Also er ist wahrscheinlich etwas größer als der durchschnittliche Garten, da gebe ich dir recht. Und um den dann anständig zur Geltung zu bringen, haben wir gedacht, einmal im Jahr laden wir doch ein paar befreundete Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer ein. Dazu jede Menge Leute, die deren Biere probieren möchten und feiern ein kleines Bierfestival.
Und wie äußert sich jetzt der Frühlingsanfang dann bei euch im Garten? Also ihr habt ja verschiedene Pflanzen da eben auch und die dann auch in euer Bier natürlich Einlauf finden. Zum allerersten natürlich die doch gerade im Spätsommer sehr betrachtlich bestückten Hopfenranken. Wie viele sind das und haben die schon langsam ihre Köpfchen rausgesteckt aus dem Boden? Ist es denen langsam schon, haben die schon ein bisschen Sonne geleckt?
Oh ja, der Hopfen wartet da auch gar nicht unbedingt bis zum Frühling. Den sieht man schon im Spätwinter, wie er rauskommt. Zu deiner ersten Frage. Wir haben jetzt mittlerweile 5 oder 6 Pflanzen. Eins ist eine Kalista-Sorte und die anderen sind Cascade-Pflanzen.
Wer da übrigens mal hören möchte, wie das eigentlich schmeckt, wenn man mit so einem Hopfen bei Markus aus dem Garten Bierchen braut. Wir haben die letzten beiden Jahre jeweils mit deiner Hopfenernte dann auch eine Männerabend-Podcast-Folge gemacht, wo wir eben die Hopfensorten bei dir aus dem Garten probiert haben. Da einmal hast du sie eingebraut und einmal hat eben auch unser Freund Markus 1, Markus Kränkler, sie mit eingebraut. Der hat 2018 damals mit seinem Witbier gewonnen und Überraschung schon mal, den werden wir hier demnächst auch in einer Folge hören. Wird er uns ein bisschen was dann eben zum dann Sommerwit erzählen. Also freut euch auch schon mal darauf. Das heißt, inwieweit ist jetzt dann auch der Hopfen, ist das eine pflegeleichte Sache? Müsst ihr den jetzt irgendwie tätscheln? Ich habe auch schon mal gehört, dass man den Hopfen, wenn der zu früh rauskommt, dass man den nochmal zurückschneidet oder sowas. Wie geht ihr da vor?
Ja, ein kleines bisschen Arbeit ist es, aber eben nur zu gewissen Zeiten. Großen Teil des Jahres kann man ihn einfach lassen, wenn er den vernünftigen Standort einmal gefunden hat. Was ich tun muss im Frühling, ist tatsächlich zurückschneiden, weil sehr viele Triebe aus dem Boden schießen. Das sind pro Pflanze 50, 60, 70 Stück, wenn es der Pflanze gut geht. Und ich möchte am Ende aber vielleicht nur 4 oder 5 Triebe hochranken lassen, um dann auch eine schöne wachsende Pflanze und guten Ertrag zu haben. Und all diese übrigen Triebe, die muss ich dann irgendwann im Frühjahr schneiden, ja.
Da habe ich mal gehört, das ist eine Spezialität. Das Hopfenspargel nennt sich das. Ist das richtig? Diese ersten Triebe, die da rauskommen. Hast du das schon mal probiert? Hast du schon mal was mitgemacht? Das ist wirklich in manchen Restaurants, habe ich gelesen, ist das wirklich eine absolute Spezialität, die auch zu Höchstpreisen gehandelt wird teilweise.
Ja, angeblich gibt's das irgendwie in München auf dem Viktualienmarkt für, ich weiß nicht, 100 Euro das Kilogramm oder sowas. Das sind diese kleinen weißen Triebe, bevor sie rot werden, also zu bitter und zu holzig werden, wenn man sie dann schneidet. Nennt man sie gerne eben Hopfenspargel, weil sie so ein bisschen spargelartiges Aussehen haben, allerdings viel kleiner, viel feiner sind. Und ja, natürlich haben wir das dann irgendwann auch mal ausprobiert. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von, es ist eher langweilig vom Geschmack. Also man kann das so leicht anbraten vielleicht und übers Essen streuen oder in einen Salat geben. Aber geschmacklich bringt es einfach nicht wirklich viel.
Okay. Das heißt, wenn du jetzt sagst, so eine Hopfenpflanze bringt eigentlich irgendwie knapp so 70 Triebe, wenn ich den jetzt, ich weiß noch mal in Berlin, wenn wir da zur ehemaligen Stone-Brauerei gegangen sind, jetzt die Brewdog-Brauerei, da weiß ich noch, auf dem Weg durch die Schrebergärten, da gab es tatsächlich auch wilden Hopfen. Das heißt, da ist ja dann keiner, der den zurückschneidet. Das heißt, der hat tatsächlich dann irgendwie 70 Triebe, die da aus der Erde kommen.
Ja, da wuchert dann alles, was aus dem Boden austreibt, einfach so wild in die Knicks. Den wilden Hopfen, den gibt's auch hier überall eigentlich. Wir haben den auch bei uns im Dorf eigentlich in jedem Knick stehen. Der trägt auch Dolden, wenn es denn weibliche Pflanzen sind jedenfalls. Mit denen könnte man brauen, aber das ist dann immer schon ein gewisses Risiko, was man da eingeht. Weil ich erstens den Alphasäuregehalt des Hopfens nicht kenne, also nicht weiß, wie bitter wird mein Bier, wenn ich den benutze. Und auch das Aroma überhaupt nicht. Und da kann man dann schon mal sowas erwischen wie Knoblauch statt Zitrus.
Das heißt, Hopfen ist die eine Sache, die ihr aus dem Garten nutzt. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Was nutzt ihr noch so jetzt, was jetzt demnächst sprießt und gedeiht? Woraus macht ihr noch alles im Bier?
Da kommt auch immer mal wieder eine neue Inspiration. Also das ist noch nicht abgeschlossen. Bisher haben wir gerne genommen Rhabarber zum Beispiel. Rhabarber macht sich sehr gut in leichten Sauerbieren. Das ist also das perfekte Sommergetränk. Da sind wir schon eine Jahreszeit weiter. Was demnächst ansteht, haben wir im letzten Jahr das erste Mal mit großem Erfolg ausprobiert, ist Löwenzahn. Oh. Eine vielleicht in Deutschland noch nicht so übliche Bierzutat. Inspiration dazu haben wir bekommen von Scratch Brewing aus Illinois in den USA, die ganz viel solche Dinge machen, ganz viel mit Kräutern aus der Gegend arbeiten. Und da haben wir zum einen die ganze Pflanze genommen, also mit Wurzel aus dem Boden gestochen. Und zum anderen dann Blütenblätter gezupft. Das war der mühsame Teil der ganzen Angelegenheit.
Wie viele Blütenblätter habt ihr dann gezupft?
Ich habe sie nicht gezählt, aber wir brauchten, ich meine, 700 Gramm. Und es ging nur um diese kleinen gelben Blütenblättchen, die dazu auch noch sehr klebrig sind, wie man dann an der Weile feststellt. Aber gut, der Spaß gehört eben dazu. Und die ganze Pflanze bringt dann tatsächlich eine gewisse Grundbittere rein. Das Bier wird nicht wirklich bitter, aber hat vielleicht so eine bittere wie ein helles oder sowas, dann doch. Und mit diesen Blütenblättern haben wir dann vor Kochende im Whirlpool und auch noch während der Gärung ein bisschen gearbeitet. Und das hat tatsächlich ein sehr angenehmes Aroma ins Bier gebracht.
Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Wiederholung angedacht, hast du schon gesagt. Das heißt, wann erntet man Löwenzahn? Was ist so ein typischer, also ich kenne es immer nur vom Sommer, du mähst Rasen, bist froh, dass du den Löwenzahn weggemäht hast und 2 Tage später guckst du, ist wieder genauso groß. Also deswegen, das mit der Wurzel rausmachen, hat tatsächlich dann 2 Vorteile. Ne?
Ja, ist doch wunderbar, dass er sprießt wie Unkraut. haben wir immer wieder schön was, um es ins Bier zu werfen. Ja, aber genau so ist das, wie du beschrieben hast. Wann ernten wir den? Naja, in der Blüte stehen die meisten Pflanzen gleichzeitig, wahrscheinlich so Ende April. Okay. Also wirklich Frühling, da haben wir es dann. Mhm. Und dann wird auch direkt gebraut damit, ja.
Das heißt, wir haben den Hopfen, wir haben Rhabarber, wir haben den Löwenzahn. Was gibt's noch bei euch im Garten, was man zu lecker Bier machen kann?
Etwas unübliche Pflanze, hat vielleicht der eine oder andere schon mal verkosten dürfen auf Hobbybrauveranstaltung von Florian Erdl in einem Bier, ist sogenannte Medesüßpflanze. Medesüß sagt gar nicht jedem was. Ist so eine Wiesenpflanze auf feuchten, sauren Böden. Und genau sowas haben wir da bei uns. Gedeiht die sehr gut. Wird so 80 Zentimeter hoch und hat lange Stängel und feine weiße Blüten. Und diese Blüten haben tatsächlich einen Duft nach Marzipan, würde ich immer sagen. Andere Leute riechen vielleicht ein bisschen was anderes, aber mich erinnert es immer stark an Marzipan. Und auch das haben wir schon mal in einem leichten Sauerbier mit großem Erfolg verwendet.
Ist denn auch, wo wir jetzt über das Brauen generell aussprechen, ist für dich auch das Brauen, ihr habt ja so einen kleinen Wintervorgarten, wo ihr dann typischerweise braut, ist das für euch auch nochmal dann tatsächlich schöner im Vergleich zum Winter, wenn man dann weiß so, ach komm, jetzt können wir hier auch die Tür aufmachen, also ist dann quasi wie so ein halbes Outdoor-Brauen auch, also macht das Brauen im Frühjahr, im Sommer auch mehr Spaß als im Herbst oder im Winter, oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Doch, natürlich, also wir brauchen ja einen relativ großen Maßstab für Hobbybrauer. Das heißt, wir haben dann viele Geräte zu putzen. Das machen wir ja gerne draußen, damit das Wasser dann auch gar nicht erst im Haus wieder aufgewischt werden muss. Und das ist natürlich im Winter einfach nicht schön, wenn man es im Dunkeln und bei 2 Grad plus oder minus draußen machen muss. Also sobald dann ein bisschen mehr Helligkeit und ein bisschen mehr Wärme ist, stellt sich genau das Gefühl ein, was du gerade beschrieben hast. Tür auf und dann ist das so halb draußen.
Und wo du gerade sagst, wir, muss man natürlich auch dazu sagen, Grüner Baggerlud, also die grünen Banditen, das ist nicht nur der Markus allein, da gehören auch noch die Sarah und der Basti zu. Und der Basti, der hat heute Geburtstag am Aufnahmetermin, also an der Stelle. Ich habe ihm gesagt, wir stoßen auf ihn an. Wir machen das gleich mit dem Bier, was du mitgebracht hast. Denn was hast du denn mitgebracht, Markus? Ich gebe dir mal kurz das Mikrofon, dann kann ich die Flasche holen.
Soll ich jetzt schon deine Frage beantworten? Ja, gut. Ich habe mitgebracht unser vielleicht vielen Leuten bekanntes Cherry and Sour, ein Kirsch-Sauerbier mit Mischgärung hergestellt. Also mit unterschiedlichen Bakterien und Hefesorten. Ja, es scheint schon fertig zu sein. Ich war mir noch gar nicht ganz sicher. Es ist nämlich die sehr frische Abfüllung. Ich dachte, es passt ein bisschen zum Thema, weil Frühling, Frühlingserwachen, Kirschblüte. Kirschblüte steht an, beziehungsweise vielleicht in Süddeutschland, der ein oder andere Hörer mag uns auch da ja hören, findet sie schon statt. Und wir haben zwar nicht mit Kirschblüten, sondern natürlich mit den Früchten gebraut, aber grob passend schien es mir dann doch.
Ich mach schon mal ein schnelles Foto für Reinhold, dass der gleich auch nochmal vorbeikommt, mein Biersommelier-Kollege, auch nach langem Urlaub wieder zurückkehrt. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir nochmal auf Basti und seinen Geburtstag an.
Aber selbstverständlich.
Zum Wohl. Basti. Sherry und Sour, eine Kirschweiße, 5,5% Alkohol. Und ich sehe schon, da wurde auch natürlich schon mindestens ein Preis mitgewonnen bei der HBCon. 3. Platz, Sauerbier. Und kann man schon sagen, dieses Sherry und Sour, das ist einer eurer Klassiker, wo euch auch die meisten Leute immer mal wieder drauf ansprechen, wo viele Leute euch auch vielleicht sogar mit assoziieren?
Ja, wahrscheinlich nach unserem Siegerbier von 2019, dem Brut IPA, aber dann kommt vermutlich das Cherry and Sour, zumal wir es auch fast jedes Jahr einmal brauen.
Aber, wie du mir gerade im Vorgespräch kurz verraten hast, tatsächlich Stand jetzt ist das noch nicht mit eigenen Kirschen aus dem Garten. Ohne da jetzt zu viel Geheimnisse, wobei bei Hobbybrauern gibt es ja eigentlich keine Geheimnisse, was die Rezepte angeht und sowas. 13 Kilo Kirschen bräuchtet ihr tatsächlich. Das war ja mal die große Sorge auch von unserem Freund Michael Lemke bei Berlo, weil der braut ja immer die Publikumssiegerbiere ein. Und ihr seid ja auch mit diesem Bier schon mal angetreten und wart wirklich haarscharf davor, das zu gewinnen. Dementsprechend, er hat es, glaube ich, mal hochgerechnet. Ne? Wie viel Kirschen hätte er gebraucht? Eine Tonne oder was?
Ja, ich meine, irgendwo im Bereich von etwa einer Tonne wären wir wohl gelandet am Ende, ja.
Also das hätte auf jeden Fall den Kirschpreis in Berlin und Umgebung doch wahrscheinlich leicht beeinflusst, diese Kaufmenge. Aber 13 Kilo Kirschen gibt der Baum einfach oder die Bäume einfach noch nicht her bei euch. Die müssen noch ein bisschen gestreichelt werden.
Ja, genau, das ist das Problem bisher. Also wir haben einen Kirschbaum im Garten stehen. Wir setzen da auch etwas mehr auf Apfelbäume in letzter Zeit, weil wir auch noch zusätzlich zu Bierbrauen das Cider machen für uns entdeckt haben. Und der Platz für große Bäume ist dann doch beschränkt, selbst wenn der Garten recht groß ist. Also mal so einen Kirschbaum, der wächst auch ganz fantastisch, aber bisher trägt er einfach nicht viel. Und die paar Kirschen, die er trägt, ja, die holen sich dann Amseln und Stare.
Okay, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so ein großer Baum, ich würde jetzt mal in so man kennt diese typischen Putzeimer, das sind ja dann 10 Liter typischerweise, ne? Aber wenn du dann da alles rausziehst an Kernen und an Dingsen, dann brauchst du ja für 13 Kilo wahrscheinlich easy 2,5 Eimer oder sowas. Das heißt auch dieses Jahr wahrscheinlich eher noch nicht. Und dann hätte man ja auch noch das Problem, ihr müsstet sie wahrscheinlich ja, damit sie nicht irgendeine Fremdhefe mit reinbringen, ihr müsstet sie wahrscheinlich eh einmal einfrieren, oder? Wie würde man dann vorgehen?
Oder wir wählen ja einen anderen Ansatz. Embrace the Funk, wie es so schön heißt. Okay. Also einfach mitnehmen, willkommen heißen, was da auf den Kirschen ist, ja. Und schauen, was das aus dem Bier macht.
Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich alles aus dem Garten verwendet. Gibt es noch irgendwelche Ideen, wo du sagst, Tannentriebe, haben wir das schon gesagt? Ist natürlich auch ein Thema, ne, mit eurem Treehugger. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber sind jetzt fast bei 2 Händen voll an Sachen, die ihr tatsächlich mit Gartensachen macht. Ich überlege gerade mal, ob mir noch irgendwas einfällt. Also für so tropische Früchte, auf Cider hast du schon gesagt, ne? Das ist natürlich auch immer eine tolle Sache.
Also die Tannentriebe, streng genommen, kommen die aus Nachbarsgarten.
Ah, okay.
Aber wie gesagt, der Platz für Bäume ist dann doch irgendwann begrenzt. Aber die Nachbarn haben eine wunderbar aromatische Tanne stehen, die wir einmal im Jahr, Ende Mai, dann beernten. Also auch da noch ein Frühlingsbier. Und dann nehmen wir diese ganz frischen, hellgrünen, neuen Tannentriebe. Und auch die kommen dann so im Whirlpool und, wenn man sich traut, auch noch in die Gärung. Und verleihen dem Bier ein ganz wundervolles Aroma. Und ja, es gibt auch tatsächlich noch einen weiteren Plan. Der hängt noch ein bisschen am Deutschen Bundesrat.
Oh, das gute Cannabisbier.
Exakt. Wenn denn die Legalisierung, wie von der Bundesregierung geplant, demnächst kommt, dann stehen wir in den Startlöchern und werden die erlaubte Menge Hanfpflanzen bei uns im Garten ziehen. Es geht da mehr um die CBD als um die THC-reichen Pflanzen für die Experten, die hier vielleicht zuhören. Und auch damit kann man natürlich wunderbare Biere machen, zumal Hanf und Hopfen ja auch ganz eng verwandt sind miteinander.
Und ich habe mich immer schon gefragt, wenn ich im Winter bei euch war, warum liegt bei euch auf dem Dach nie Schnee? Aber gut, dass ihr da schon frühzeitig angefangen habt, schon ein bisschen was zu züchten. Nein, Spaß natürlich, wenn der Zoll und anderes hier zuhört, da geht alles streng natürlich nach dem Gesetz zu. Das Bier, super lecker, muss man sagen. Also ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbiere, die es so im Hobbybrauerbereich gibt. Und sogar unser Freund Jens, ne, der ja auch mit die Abenteuerreise macht und natürlich auch hauptvertretend ist für die Deutsche Hobbybraumeisterschaft, der hat euch ja letztens auch schon mal angesetzt und hat gesagt, könnt ihr nicht mal versuchsweise mal noch eine stärkere Version davon machen? Also mal gucken, vielleicht wird da ja nochmal irgendwas kommen. Ich habe da schon mal zwischen den Zeilen was gelesen, also müssen wir mal abwarten. Aber vielleicht wird es ja irgendwann tatsächlich auch mal ein Fruchtbier von Störtebeker geben. Also da werden wir den Jens mal bei Gelegenheit dann tatsächlich nochmal zu befragen. Und apropos, gute Überleitung, denn in der nächsten Folge, Markus, werden wir den Jens tatsächlich hören. Denn dann geht's um die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Ich verrate schon mal so viel, das hat Jens oder verrät Jens in der nächsten Folge. Du warst der Erste, der sich angemeldet hat.
Das wusste ich bisher nicht, aber das war unser Versuch.
Ja. Also das scheint auf jeden Fall geklappt zu haben. Und Jens wird nämlich in der nächsten Folge dann auch ein bisschen was erzählen zum neuen Wettbewerbsbierstil. Wir haben ja seit 2017 machen wir die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Kriegst du noch alle Bierstile zusammen aus den jeweiligen Jahren?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch jedes Mal mitgemacht. Also das dürfte kein Problem sein. Soll ich sie aufzählen?
Ja, fang mal an.
Wir hatten 2017 den hellen Bock.
Ja.
2015 nannte es sich noch nicht Deutsche Meisterschaft, war aber schon eine Wettbewerbsveranstaltung von Störtebeker übrigens. Das war ein Imperial Stout damals ausgeschrieben. 2018, um jetzt wieder in die Reihe zu kommen, das Witbier. 2019 das Brut IPA, mit dem wir dann gewonnen haben. 2020 Red Ale. 2021 die Hopfenweiße. 2022 war es das Chocolate Stout. 2023, jetzt stehe ich gerade am Schlauch, was haben wir denn letztes Jahr gebraut?
das schnellst verkaufte Störtebeker Bier aller Zeiten.
Ah, wie konnte ich das NIPA vergessen? Ja.
Genau. Das New England IPA vom Johannes. Und wenn euch das gerade gar nichts sagt, dann hört auf jeden Fall mal in die Folge rein, die ich mit dem Johannes aufgenommen habe. Eine zweigeteilte Folge, denn den ersten Teil, den nehmen wir am Brautag auf und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung, 5-6 Wochen nach vorne. Dann war der Johannes nicht nur Papa dieses Bieres geworden zwischenzeitlich, sondern auch Papa einer Tochter. Also hört da auf jeden Fall mal rein, New England IPA, die Folge. Und wie gesagt, auch in der nächsten Folge, da sprechen Jens und ich dann über den diesjährigen Bierstil. Das ist ein Belgian Blonde Ale und Jens wird in der nächsten Folge schon mal alles dazu erzählen. Zum einen zum Rahmenablaufplan, ne? Wann kann man sich anmelden? So viel kann ich schon verraten. Man kann sich jetzt schon anmelden. Bis wann kann man sich anmelden? Bis wann muss eingeschickt werden? Wie kann man einschicken? Wann ist die Hobbybraumeisterschaft? Auch das kann ich euch an der Stelle nochmal sagen. Das ist der 7.9. Und ihr könnt euch natürlich ab sofort anmelden. Und der Markus hat es schon gemacht. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Also das warst du selber. Du hast doch schon den ersten Sud, den ersten Probesud. Vielleicht ja sogar auch den Meistersud. Tatsächlich dann schon eingebraut.
Ja, wir haben nicht viel Zeit verstreichen lassen, nachdem der Stil bekannt war, gleich Zutaten besorgt, Rezept zusammengetüftelt und haben letzte Woche unsere erste Version eines Belgian Blonde Ale gebraut, ja. Kommt uns sehr entgegen, also belgische Biere mögen wir alle drei, glaube ich, persönlich sehr gerne und haben uns schon ziemlich gefreut, dass wir es brauen dürfen. Auf jeden Fall besser als den ganzen Sommer untergärige Rauchbiere brauen, haben wir gedacht.
Also, um alle Details dazu auf jeden Fall nochmal in der nächsten Sendung mit dem Jens. Und jetzt freue ich mich natürlich, Markus, wenn man so einen großen Garten hat. Ihr habt ja auch noch nebenbei noch drei, die schönsten Hühner der Welt, sage ich immer. Was ist das für eine Rasse?
Amrock nennt diese Rasse.
Und ich war ja ganz schockiert, als du mir letztens einen Artikel weitergeleitet hast. Elsa ist entflohen. Huhn Elsa ist entflohen. Ich dachte schon, um Gottes Willen, ist das etwa das Huhn Elsa von Markus? Nein, es gibt anscheinend noch andere Hühner, die Elsa heißen. Elsa von Markus, geht's tatsächlich gut. Und wie viel Arbeit ist es, so ein großer Garten mit allem drum und dran und mit drei Hühnern, da geht wahrscheinlich doch auch ein bisschen, wenn jetzt dann das Gras wieder anfängt zu wachsen, geht auch wahrscheinlich ein bisschen Zeit drauf, oder? Kleiner Teich mit Fröschen ist auch noch dabei, also der eine oder andere wird jetzt gerade schon gucken, schon eingeben hier bei telefonbuch.de, Markus Kort, wo muss ich da vorbeikommen, kann man sich da auch als Airbnb einmieten oder sowas? Ich glaube, wir machen den Leuten das hier gerade richtig schmackhaft.
Du hast die falsche Frage gestellt. Es ist natürlich überhaupt keine Arbeit. Wer Tätigkeit im Garten als Arbeit empfindet, der sollte sich keinen Garten zulegen, weil dann artet das womöglich in Stress aus und macht keinen Spaß. Also man muss da eigentlich an allem, was man da macht, Freude empfinden. Die haben wir. Und dementsprechend ist das einfach eine ganz tolle Beschäftigung.
Wann wird das nächste Mal gebraut? Gibt es schon einen neuen Brautermin? Oder wie ist jetzt der Plan mit dem Belgian Blonde? Wir haben ja letztes Jahr mit dem New England IPA ein Bier gehabt, wo man gesagt hat, am besten brauen wir es gefühlt eine Woche vorm Einsendeschluss, damit es möglichst frisch in Stralsund ankommt. Gibt es jetzt schon irgendwie einen Plan für das Belgian Blonde? Ist es jetzt gebraut? Wird irgendwie der Sud wieder gesplittet? Und dann guckt man mal, was bei rauskommt. Und dann baut man darauf nochmal auf. Aber habt ihr schon einen Plan? Wie wollt ihr da vorgehen? Kannst du dir vielleicht auch ein paar Tipps geben für die anderen, die noch nie Deutscher Meister waren?
Ja, also wir haben da tatsächlich einen Plan. Der Sud ist gesplittet. Wir haben also zwei unterschiedliche Hefen benutzt. Also dieselbe Würze mit zwei unterschiedlichen Hefen vergoren. Was heißt vergoren? Noch gärt es. Also liegt gerade im Tank. Und ja, dazu, wie rechtzeitig man brauen muss oder wie frisch das Bier sein soll, da sind wir nämlich auch gerade sehr gespannt. Darum haben wir auch so früh angefangen, damit wir einfach Woche für Woche gucken können, wie sich das Bier entwickelt. Vinny Celoso von Russian River, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der ist ja auch ein großer Kenner und selber Brauer von belgischen Bierstilen. Der hat mal gesagt, das Geheimnis belgischer Biere seien zwei Dinge, das eine die Hefe und das andere Zeit. Das spricht dafür, dass wir es vielleicht etwas länger liegen lassen.
Ja.
Aber lassen wir uns überraschen.
Also ich bin schon sehr gespannt, da werden wir auch wieder ganz, ganz viele tolle, unterschiedliche Variationen haben. Und wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, was so ein Belgian Blonde ist, der Jens wird es euch in der nächsten Folge erzählen, wie gesagt. Und einfach mal mutig sein und mitmachen. Ich glaube, damals, als der Markus sich angemeldet hatte, hat er auch nicht unbedingt damit gerechnet, zu gewinnen. Wobei man ja sagen muss, grüner Bagalut, ihr seid eine der meist und höchst prämierten Hobbybraugruppen, die es so in Deutschland gibt. Ne? Also dementsprechend ist aber natürlich auch die Erwartungshaltung immer hoch. Und nachdem ihr jetzt ja lange Treppchen Pause gemacht habt, würde ich fast sagen, in diesem Jahr ist mal wieder Zeit, oder?
Ja, schönen Dank für den Druckaufbau. Kann nie schaden, wenn man auch ein bisschen Motivation von außen bekommt. Ja, hast nicht ganz unrecht. Wir hatten da 2019 mal ein glorreiches Jahr mit wirklich erstaunlich vielen Preisen in unterschiedlichen Wettbewerben. Ja. mit dem Höhepunkt Deutsche Meisterschaft in Stralsund dann. Aber lassen wir uns mal überraschen. Es sind eine Menge andere Leute dabei, die alle auch gutes Bier brauen können. Und das ist dann schon in Ordnung. Wer da am Ende gewinnt, der hat's verdient.
Also, wir sind sehr gespannt. Wir machen jetzt hier gleich noch entspannt ein Bierchen auf, lassen den Abend ein bisschen ausklingen, mal gucken, ob es noch ein Überseepilz sein wird, ob es vielleicht schon das Midsommer-Sommerwitt sein wird, das Atlantik-Ell, das Nordisch-Hell. Also Störtebeker bietet ja wirklich ganz, ganz viele tolle Biere, mit denen man jetzt hier den Frühling einläuten kann. Und an der Stelle nochmal der Tipp zum New England IPA. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich auf der Homepage im Onlineshop ausverkauft. Zieht also los, guckt nochmal im Rewe, im Edeka, ob ihr noch was kriegt. Ansonsten habe ich gute Nachrichten. Es wurde noch einmal gebraut, tatsächlich. Ihr habt es euch gewünscht. Dementsprechend, ich glaube, Ende April sollte es nochmal verfügbar sein. An der Stelle also der dringende Hinweis, tragt euch in den Störtebeker Newsletter ein, störtebeker.com. Dann kriegt ihr nämlich auf jeden Fall Bescheid, wenn es wieder im Online-Shop verfügbar ist. Wir hatten am Samstag einen ganz lieben Gast hier bei uns, Störtebeker Live-Abenteuerreise, Abonnent auch der ersten Stunde mit seiner Frau. Und der sagte auch, ich habe mir direkt zwei Kästen bestellt, bevor ich es überhaupt probiert habe, weil ich wusste, dass es mir schmeckt. Also alles richtig gemacht. Dementsprechend seid auch clever. Ich sag immer, wenn es im Angebot ist, nehmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. Und in dem Fall muss man sagen, wenn es verfügbar ist, nehmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. Markus, ich danke dir. Wir trinken jetzt noch entspannt ein Bierchen. Vielleicht lassen wir den Reinhold gleich auch noch einen Schluck probieren. Und dann wünschen wir euch einen schönen Start in den Frühling.
Danke, Dennis.